Freut mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich habe gehört, Container sind der heiße Scheiß. Ich hoffe, deswegen seid ihr alle hier. Also erstmal zu dem langweiligen Teil. Wer bin ich? Ich bin Dan Schermack. Ich bin Softwareentwickler bei der SUSE. Ich mache auch was bei Dinge bei OpenSUSE, bei Fedora. Und falls ihr mich danach noch irgendwo online stalken wollt, hier sind die Links. Links auf die Slides gibt es am Ende. Aber weil das ein sehr großes Thema ist, steigen wir gleich mal ein. Was haben wir vor? Also wir fangen mal ein bisschen an mit einer Motivation. Ich vermute mal, vielleicht sitzt so noch der eine oder andere skeptische Admin hier drin und fragt sich, Container, dieser neumodische Scheiß, das brauche ich nicht. Habe ich die letzten 30 Jahre ohne überlebt. Warum soll ich damit anfangen? Und da hilft es auch immer, sich mal anzuschauen, was sind die tatsächlichen Painpoints, die man mit Containern lösen kann. Dann schauen wir uns das ganze Ding in der Praxis hauptsächlich mit Docker und Podman an. Und falls ich mit der Zeitplanung nicht total gefailt habe, kommen wir vielleicht noch ein bisschen zur Container-Orchestrierung, wo wir dann auch zu Kubernetes und diesem ganzen anderen Cloud-Kram kommen. Und am Ende die wichtige Frage, ja, soll ich jetzt Container nutzen oder nicht? Oder kann ich diesen neumodischen Kram links liegen lassen? Ja, dann fangen wir mal an mit, was ist denn eigentlich so richtig die Grundüberlegung? Falls hier, ein paar von euch sind garantiert Softwareentwickler und als Softwareentwickler kennt man das alte Problem. Man braucht leider Abhängigkeiten, aber Abhängigkeiten sind scheiße. Irgendwie Abhängigkeiten ins System zu kriegen, das war immer schrecklich. Es gibt 10 Millionen verschiedene Möglichkeiten und alle haben so Vor- und Nachteile und wir sitzen an dem Problem seit 30, 40 Jahren und es ist irgendwie immer noch suboptimal und ja, irgendwie gibt es da immer noch keine wirklich in komplett befriedigende Lösung und so als Softwareentwickler, wenn man eine Software schreibt, die vielleicht auch mal nicht nur 2 Jahre leben soll, sondern 20 oder länger, kommt man irgendwann an das Problem, naja, ich will am besten eigentlich so alles an einem Stück will ich ausliefern. Und dafür gibt es schon seit ewig und eh und je eine ganz einfache Lösung und das sind VMs. Nur VMs haben halt so irgendwie, die sind halt für ein paar Ansätze auch einfach doof. Weil VMs bringen mir meinen ganzen Kernel mit, VMs bringen mir haufenweise Zeug mit, was ich nicht brauche, wie Bootloader, Paketmanager und ich habe einen fetten Overhead drin, selbst heute noch, vor 20 Jahren war das noch viel schlimmer. Das heißt, so meine Software in der VM auszuliefern, macht manchmal Sinn, aber ist oft auch einfach nur Overkill. Und es wäre an sich ganz schön, wenn ich könnte meine ganze Software verpacken, inklusive dem System, inklusive aller Libraries, aber ich müsste das jetzt nicht in der VM starten. Und dafür bringt Linux und Unix schon seit, keine Ahnung wann, vermutlich 40 Jahren, vielleicht sogar noch länger, ein schönes Kommando mit chroot. Ja, mit chroot könnte ich mir jetzt meine Applikation mit dem ganzen Dateisystem nehmen und da reinschrooten, meine Applikation starten. Wenn man sich das mal so exemplarisch durchexerzieren will, nehme einfach mein aktuelles System, kopiere mir das in irgendein Directory, habe es mir jetzt einfach gesagt, ich nehme sysroot, ich baue da drin meine Applikation, dann schmeiße ich alles raus, was ich nicht brauche, also so Buildlogs, einen Compiler muss ich vielleicht auch nicht mit ausliefern, den Paketmanager und so weiter, dann packe ich das einfach in Tarball und das gebe ich dem Kunden. Wenn ich das ausführen will, dann entpackt sich das die Person, chrootet da rein, fertig. Fertig ist mein Container. So, sind wir jetzt fertig, Vortrag rum, 4 Minuten? Nee. Also wir haben zwar eine isolierte Umgebung, aber der Bildprozess, der war jetzt sehr handwavy und in der Praxis auch maximal reproduzierbar, weil ich nehme einfach meine lokale Root-Partition, die packe ich in Tarball. Das wird bei mir irgendwas ergeben und bei jedem, und ich weiß nicht, wir haben jetzt vielleicht 100 Personen, eher 50, haben wir garantiert mindestens 60 verschiedene Build Results. Und ich würde auch nicht sagen, so, es ist nicht wirklich angenehm. Wir haben auch nicht wirklich einen guten Upgrade Path. Wenn ich dann meine Applikation in so einer chroot starte, dann da liegen die Daten halt irgendwo in dieser chroot. Und dann sage ich dem Kunden, ja, upgrade mal bitte auf Version 1.2. Also, okay. Und wie mache ich denn das jetzt? So tarball ich das dann drüber? Also der Teil ist irgendwie nicht so richtig geklärt und auch so, ja, vielleicht legt das Ding eine Datenbank an. Wo liegt denn die Datenbank jetzt? Wie hole ich mir die Daten raus? Dann kriegt man eine schöne Anleitung. Das ist vielleicht auch nicht so toll. Ja, und Sicherheit. Cheroot muss man als Root ausführen. Das ist ja vielleicht auch nicht bei für alle Applikationen die beste Idee. Ich meine, ich kann natürlich dann dieses übliche C-Pattern nehmen und ich mache irgendwie meine zwei Forks hintereinander, droppe alle Privilegien und starte mich dann als unprivilegierter Nutzer, aber ich kann dann halt, der Prozess kann mir halt tendenziell davor trotzdem sehr viel böse Dinge machen und er kann aus der Cheroot auch einfach ausbrechen. Also ist auch absolut kein Schutz des Rechtssystems. Das heißt, es wäre schön, wenn wir vielleicht irgendwie einen Mechanismus hätten, um wirklich einen Prozess gut einzusperren. Das gibt es schon seit geraumer Zeit. Ich glaube, BSD-Jails gibt es schon Ewigkeiten. Solaris hatte da auch eine eigene Lösung und Linux hat dann irgendwann angefangen nachzuziehen mit Namespaces. Das ist eine Isolation auf Kernel-Level. Gibt es schon seit Kernel 2.4, also schon ewig, jedenfalls schon längst vor meiner Zeit, wurde damit angefangen. 2006 gab es weitere und ich glaube, die letzten dürften dann so in 5, 6 wurden die letzten hinzugefügt. Und so ein Namespace erlaubt einem einen Prozess. In einem Namespace sieht bestimmte Ressourcen vom Restsystem nicht. Da gibt es eine Menge. Ich würde sagen, so ein einfaches Beispiel zum Beispiel User-Namespaces ist, wenn ich einen Prozess in einem User-Namespace starte, sieht er alle anderen Benutzer von dem Restsystem nicht mehr. Ähnlich geht es wie Mounts oder PID-Namespaces. PID-Namespaces sind vielleicht am allereinfachsten zu verstehen. Wenn ich einen Prozess in einem PID-Namespace starte, dann ist dieser Prozess in diesem Namespace PID1. Quasi der Init-Prozess. Muss dann auch ähnliche Funktionen erfüllen wie der PID1 unter eurem normalen Linux. Der sieht dann nur die ganzen anderen Prozesse, die auf meinem Linux laufen, sieht der nicht mehr. Kann mit denen auch nicht mehr interagieren. Und das ist prinzipiell schon mal eine sehr schöne Sache, weil angenommen, ich habe jetzt meine Applikation ausgeliefert, die startet sich dann selber in so einem PID-Namespace und die kann mir auf meinem System gar nichts mehr anrichten oder die kann zumindest mit den anderen Prozessen darauf nicht mehr interagieren. Und da wurde auch schön weitergemacht, es gibt ein Netzwerk-Namespace, IPC-Namespace. Also der Netzwerk-Namespace, das funktioniert folgendermaßen, in dem kann man dann einzelne Netzwerk-Devices einsperren und dann können dieses Netzwerk-Device nur noch die Prozesse in diesem Netzwerk-Namespace sehen. IPC, das ist für System 5 IPC. UTS, das ist ein interessanter Namespace, falls man mal sich denkt, ich will einen Prozess, so ein Prozess soll einen anderen Domain oder Hostname setzen. Kann ich den in einen UTS, das steht für Unix Timesharing Namespace, sperren und der kann dann einfach den Domainnamen auf irgendwas ändern. Sieht aber nur dieser Prozess, der Rest des Systems, der denkt immer noch, mein Rechner würde Server heißen, wenn ich sehr kreativ bin, so wie ich. Dann gibt es noch den C-Group Namespace. C-Groups kommen gleich auf der nächsten Slide und Time, wenn man meint, dieser Prozess soll eine andere Systemzeit sehen. So, weil das alles sehr, sehr interessant und komisch klingt, könnt ihr selber ausprobieren. Höchstwahrscheinlich ist die Unshare Utility auf eurem System vorinstalliert. Die hat sehr, sehr, damit könnt ihr die verschiedensten Namespaces direkt ausprobieren und starten. Und damit kann man so Sachen machen wie ich starte jetzt Bash in einem User-Namespace und in einem separaten PID-Namespace. Die zusätzlichen Flags, die sind noch dafür da, damit unter anderem ein paar Kommandos wie zum Beispiel PS funktionieren. Und das habe ich jetzt als normaler Nutzer gestartet, aber wenn ich da drin WHOAMI ausführe, denkt das Ding, ja, ich wäre root. Man ist nicht root, also man hat genau die gleichen Privilegien wie der Nutzer, der das gestartet hat. Aber dieser Prozess denkt, er wäre root und man sieht auch nur zwei Prozesse. Das habe ich irgendwann mal auf dieser Maschine hier gestartet. Da sind nicht nur zwei Prozesse am Laufen. Da sind eher so 10.000. Und so funktionieren Namespaces so ein bisschen in der Praxis. Könnt ihr, wie gesagt, ausprobieren, kann man lustiges Zeug mitmachen. Aber wie gesagt, ihr kriegt damit nicht zusätzliche Privilegien. Das ist nur tatsächlich eine Encapsulation von diesem einen Prozess. So, ja. Könnt ihr auch mal gerne machen, falls ihr mal ausprobieren wollt, was passiert denn, wenn ich einen Prozess starte. Dieser Prozess denkt, er wäre root, aber er hat keine Root-Privilegien, weil das ist hier genau. Ja, der Prozess denkt, denkt, er wäre root, aber hat halt nicht die vollen Privilegien. Also wenn ihr in so einem Username-Space versucht, plötzlich Dinge zu machen, für die ihr Root-Privilegien braucht, schlägt das trotzdem fail. Weil das Ganze geht durch den Kernel. Der Kernel weiß, eure tatsächliche User-ID ist aber immer noch euer normaler Nutzer und der darf nichts machen. Gut, das war Teil 1. Wir können Prozesse einsperren. Teil 2 sind C-Groups. C-Groups sind dafür da, um Ressourcenlimits einzuführen, aber für Prozesse durchzusetzen und unter anderem auch, um Ressourcen zu messen, Prozesse zu gruppieren und unter anderem kann man auch über C-Groups könnt ihr so Sachen machen wie, ja, ich hätte hier jetzt gerne Prozesse und die sollen bitte maximal nur 4 GB RAM fressen, weil ich weiß, das ist mein Chrome-Browser und der frisst gerne RAM, wie ich Pizza. So, wäre vielleicht unschön, dass der mir dann irgendwann mein RAM wegfrisst. Das ganze Konzept nützt vermutlich ein guter Teil von euch schon einfach so, vielleicht auch ohne es zu wissen, weil zumindest GNOME und KDE machen inzwischen Folgendes. Wenn ihr eine Applikation startet oder zum Beispiel ein Terminal, dann startet sich das Terminal direkt in der eigenen C-Group und alle Prozesse, die das Terminal selber startet, landen auch in dieser gleichen C-Group, was sehr praktisch ist für so Dinge wie User Space Out of Memory Killer. Weil die gehen inzwischen per C-Group durch und wenn euch plötzlich der RAM ausgehen sollte, dann fangen die nicht an, random Prozesse zu killen, sondern sagen dann so, ach ja, hau jetzt mal bitte diese eine C-Group weg und dann stirbt eventuell nur euer Terminal und nicht die GNOME Shell. Was prinzipiell schon mal eine feine Sache ist. Man kann sich das auch direkt ausprobieren. Das Ganze geht nur als root. Man kann zwar jetzt CPU-Quotas setzen, man kann die offenen Dateien, man kann damit limitieren, was an offenen Dateien gemacht werden kann, aber das Schönste ist halt immer Memory Limits. Einfach mal Memory Limit auf was richtig Brutales setzen, wir machen uns eine Memory C-Group, wir setzen die auf 1 Kilobyte. Das ist wenig, früher haben wir davon Systeme gebootet und heute stirbt LS. So. Das Ganze ist jetzt so Teil 2 für Containerisierung. Gut, sind wir schon mal weitergekommen. Also, wir haben schon mal Prozessisolierung. Wir können unsere Prozesse gut einsperren und isolieren. Aber ja, wir haben ja immer noch dieses Shell-Skript. Oh. Und das ist auch alles nicht standardisiert und reproduzierbar bloß nicht. Also ich meine, ich könnte ja sagen, ja schön, dann nimm dir, wenn wir das jetzt reproduzierbar machen wollen, holen wir uns irgendwo eine VM und machen das da draus. Und das ist alles sehr schön angenehm und vor allem, wir haben auch überhaupt keinen Distributionsmechanismus. Also wo tue ich das hin? Mache ich einen FTP-Server und da, hier ist mein Tarball, hol dir das runter. Wie mache ich Versionierung? Wie lade ich mir das runter? Wie upgrade ich? Das ist alles völlig offen. So, und das Ganze hat irgendwann eine Firma namens Docker relativ elegant gelöst. Die kam damit, glaube ich, 2013 dürfte das gewesen sein mit der ersten Version. Und die, ich würde sagen, so die, sie haben nämlich genau diese zwei Pain Points gelöst. Das erste ist der Build-Prozess, der wurde standardisiert mit Docker Build. Und die Distribution wurde mit Registries gelöst. Das Ganze schauen wir uns mal an, und zwar, naja, weil ich es mit 1 und 2 nummeriert habe in der umgekehrten Reihenfolge, und fangen mit den Docker Registries an. Das ist ein bisschen einfacher. So, eine Registry ist im Prinzip einfach ein Repository. Könnt ihr euch als, ist am Ende des Tages so etwas wie ein FTP-Server, wo meine ganzen Container-Images, und was ein Container-Image genau ist, darüber reden wir die restlichen 2 Stunden. Nein, das ist im Prinzip ein Container-Image, ist am Ende des Tages ein Tarball, also wirklich nichts anderes, und ein paar Metadaten, die in einem weiteren Tarball verpackt sind. Und so eine Registry funktioniert folgendermaßen. Ihr habt für euer Image, das hat einen Namen. Und über diesen Namen könnt ihr euch das holen. Früher war das sehr einfach. Da gab es nämlich auch, da fiel auch dieser vordere Teil mit der Registry selber weg, weil da gab es nur Docker Hub. Einfach gesagt, Docker Pull Ubuntu oder Docker Pull OpenSUSE. Und dann hat sich das direkt von Docker abgelöst. Jetzt haben wir viele verschiedene Registries. Da muss man auch noch die Registry kennen, aber Docker nimmt sowieso immer per Default Docker Hub. Und dann hat sich auch Docker gedacht, ja gut, jetzt nur der Name, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Wäre schön, dass man sowas noch wie eine Version hätte. Sie sind da allerdings relativ frei vorgegangen. Also Container Images haben immer einen Namen und einen Tag. Und ein Tag ist, die meisten nehmen dafür für eine Version, aber es ist komplettes Freeform-Feld. Ihr könnt da eine Version reinschreiben, ihr könnt da einen String reinschreiben, ihr könnt euren Container auch den Tag deine Mutter geben. Es ist völlig egal. Docker macht da auch, Docker Podman, die ganzen Container Engines, die machen da auch nicht wirklich sowas wie Versionsvergleiche. Also wer schon mal RPMs, Debian Pakete paketiert hat und dann so weiß, oh Gott, jetzt muss ich dafür sorgen, dass diese Version größer ist als diese hier, aber kleiner als diese hier. Ja, das ist bei Container Registries alles ganz egal. Das nimmt einfach, wenn ihr einen Tag habt, dann nimmt das einfach das letzte gepushte Image fertig aus. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn ihr wirklich so Images, die auf so einem, auf so einer Registry landen, die können, wie gesagt, die können Tags haben, sie können auch mehrere Tags haben. Und wenn ihr euch sicher sein wollt, dass ihr genau dieses nimmt, dann könnt ihr auch einen Digest hinzufügen. Sieht folgendermaßen aus: Ihr könnt einfach den Tag weglassen und euch so ein Image holen. Und dann nimmt er den latest Tag. Also das ist, der Tag heißt einfach latest. Das ist der, glaube, der einzige, der wirklich eine besondere Bedeutung hat. Also der latest, das ist der, der per Default gepullt wird. Könnt ihr eine Version angeben. Oder wenn ihr wirklich sicher sein wollt, dass es dieses eine ist, dann könnt ihr auch so ein SHA-256 oder 512 Digest angeben. Gut. Was ist jetzt maximal verwirrend war, reden wir jetzt erstmal über ein nächstes verwirrendes Thema, und zwar Container Images. So, und das ist eben die Lösung von dem Problem, okay, wie baue ich diesen ganzen Quatsch reproduzierbar? Wenn ich das auf meiner lokalen Maschine ausführe, ist das ja, hat ja jeder seine andere. Und wir wollen ja eben dieses Problem lösen, it works on my machine oder it builds on my machine. Und das Schöne ist, die kamen halt mit der Idee, wir bauen Container direkt mit der Container Engine selber. Das heißt, euer gesamter Build von diesem Image läuft direkt im Container selber. Und zwar auf Basis von einem anderen Image. Dafür gibt es diese mehr oder weniger schlimm aussehenden Docker-Files. Über die werden Images gebaut. Die Syntax sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen interessant aus, aber es ist verhältnismäßig simpel. Meistens ist es so, dass man am Anfang erstmal angibt, was ist das Basis-Image für mein Container-Build. Das heißt, ich gebe erstmal an, ich nehme dieses Image von der Registry, wird mir runtergeladen und dann läuft der gesamte Build-Prozess darin. Nicht auf meinem OS, sondern ich nehme mir wirklich irgendwas, was jemand anderes für mich gebaut hat. Das kann natürlich auch ich selber sein, aber die Idee ist eben, dass man was Reproduzierbares dafür nimmt. Und dann kann man Sachen machen wie hier mal Dateien reinkopieren. Aber gehen wir mal schrittweise durch. Eben wie gesagt, diese From-Instruktion sagt mir, ich nehme das hier als Basis-Image für meinen ganzen Build. Kann ich zum Beispiel Sachen reinkopieren, das Current Working Directory setzen oder auch mal wirklich Kommandos ausführen, die mir dann was machen. In diesem Beispiel ist es einfach nur, ich installiere mir pip, ich installiere mein Paket. Und dann räume ich auch direkt danach wieder pip weg. Ich sage, öffne mir bitte Port 80. Das ist eine Metadateninstruktion. Die sagt mir jetzt einfach nur, dieser Container möchte bitte einen Dienst auf Port 80 öffnen. Und am Ende sage ich, Und mein Container-Image, das ich gebaut habe, das, wenn ich das ausführe, dann möchte ich auch bitte, dass das meine Python-Applikation startet. So, und jetzt werde ich euch... Moment. So. So, und was jetzt in der Praxis passiert ist, wenn ich Docker starte und sage dem, bau mir bitte dieses Image, wird er sich hier das Tumbleweed-Image von der Registry ziehen. Und dann arbeitet er nach und nach die einzelnen Instruktionen ab, speichert jede von diesen Instruktionen, macht einen sogenannten Layer. Das ist ein einzelner Tarball, solange es nicht nur Metadaten sind. Und packt das Ganze mir dann in ein Tarball ab. Und das ist dann mein Container-Image. Und in dem Sinne ist halt wirklich, ist so ein Container-Image am Ende des Tages nur ein großer Haufen Tarballs in einem Tarball mit Metadaten. Und dafür würde ich jetzt auch noch gerne eine weitere müssen uns jetzt erstmal noch über UnionFS unterhalten, damit so ein paar Sachen verständlich werden. Und zwar, was sich hierbei Docker gedacht hat, ist unter anderem Folgendes. Ein Docker-Build cached relativ viel. Weil angenommen, ihr seid jetzt Entwickler und ihr baut eure Python-Applikation immer mal wieder neu. Aber so ein paar Sachen ändern sich daran grundsätzlich nicht. Es wäre zum Beispiel relativ sinnfrei, jedes Mal, wenn ihr Docker-Build angibt, sich erstmal das Base-Image wieder und immer wieder runterzuladen. Das könnten wir erstmal lokal cachen. Angenommen, mein Quelltext hat sich nicht geändert, dann muss ich den auch nicht nochmal wieder reinkopieren. Das heißt, wenn ich einfach nur den Build neu starten möchte, cached Docker meine Zwischenschichten immer und immer wieder. Das heißt, jede von diesen einzelnen Instruktionen muss irgendwie separat voneinander gespeichert werden, was Rebuilds tendenziell, wenn man so ein Docker-File intelligent aufbaut, kann's die sehr effizient machen. Ich gebe zu, dieses Beispiel ist dafür maximal suboptimal. Aber angenommen, ich hätte irgendwie hier so über den letzten Instruktionen noch irgendwas, was von irgendwelchen externen Quellen abhängt, was ich dann immer wieder neu starten muss, dann müsste ich im Prinzip, könnte ich diese ganzen Sachen schon direkt vorcachen. So, und dafür, damit das hier funktioniert, müssen wir uns mal UnionFS anschauen. Und zwar, wie mache ich so einen, wie kann ich mehrere Layer von Dateien übereinander schichten, dass das Ganze funktioniert. Bitte nicht erschrecken. Also, UnionFS oder, wie man das vermutlich unter Linux an vielerlei Stellen auch sieht, OverlayFS ist an sich nichts anderes. Hier auf der linken Seite ist es einfach nur, habe ich es einfach nur gesagt, so das sind die verschiedenen Schichten von so einem Image. Rechts ist einfach nur die Syntax, die OverlayFS verwendet. So, was will ich hiermit lösen? Ich habe irgendwie ein Directory und ich möchte Änderungen darauf machen, aber ich möchte das Directory an sich erhalten bleiben. Das heißt, ich möchte im Prinzip sowas wie Diffs speichern. Und dafür gibt es eben, zum Beispiel OverlayFS, es gibt noch AUFS, aber der Überbegriff für solche Sachen ist ein UnionFS. So. Und ja, wie gesagt, die Idee ist wirklich, ich habe erstmal ein Directory und darauf möchte ich irgendwelche Änderungen machen, aber ich möchte, dass diese Änderungen nicht mein Grunddirectory beeinflussen. Und was man da typischerweise macht, ist, ich habe irgendwie Dateien und wenn diese Datei nicht in einem darüber liegenden Layer auch existiert, dann taucht sie in dem gemergten Layer auf. Das ist ganz oben. Also das Beispiel wäre hier File 2. Das gibt es nur in Layer 2. Das heißt, es taucht in dem gemergten auf. Wenn ich jetzt so eine Datei ändern will, wird immer die aus dem obersten Layer genommen. Ja, also zum Beispiel Datei 3 gibt es in dem untersten Layer, aber dann habe ich festgestellt, ich will da drin aber irgendwas ändern. Dann, und das ist in Layer 3 passiert, dann schreibe ich die geänderte Version in Layer 3 und dann taucht auch die geänderte Version aus Layer 3 in dem gemergten zusammen. Dann muss man sich noch überlegen, ja, was, wenn ich eine letzte Dateien löschen möchte. Das macht man über sogenannte Whiteout-Files. Die heißen einfach .wh, .dateiname. Und das Gleiche gibt es auch noch für Directories. Da schreibt man dann, wenn das Directory leer ist, schreibt man da eine .wh, .wh, .opq für opaque. Und das löscht dann diesen Ordner. Wenn ihr das mal in der Praxis ausprobieren wollt, braucht nur Root-Privilegien, 4 Ordner. Kann man ein bisschen rumspielen, macht man sich ein Overlay-FS und hat dann die Lower Dirs, also die Lower Directories, da sind meine Dateien drin. Das Upper Dir ist wenn ich das in der Praxis einsetze, erzeuge ich so ein Overlay-FS in dem sogenannten Merge Directory. Und wenn ich da drin Änderungen mache, dann landen die Änderungen in dem Upper Dir. Das ist dann auch das Directory, wenn man tatsächlich so einen Container startet, wo dann auch lokale Änderungen landen. Ein paar Catches hiervon sind halt, so ein Overlay-FS verhält sich nicht immer genau so, wie man es erwartet, also wie man es von einem normalen Dateisystem erwartet, weil wenn ich jetzt eine Datei lösche, ist die Datei nie weg. Die existiert ja, also wenn ich jetzt File 1 lösche, das existiert immer noch auf dem Dateisystem. Das ist in dem gemergten nicht mehr zu sehen, aber es ist immer noch da. Also das ist so eine sehr wichtige Sache. Wenn ihr versucht, aus einem Container-Image irgendwas, was in einem Layer davor existiert hat, zu löschen, das klappt nicht. Ihr macht nur ein Whiteout-File und die Datei ist in dem drunterliegenden Layer, existiert die immer noch. Das ist jetzt erstmal nur so, falls ihr Dinge verstecken wollt, aber auch so andere so Sachen, von denen man ausgeht, dass sie zum Beispiel Atomic sind. Ja?
Könnte ich eine Datei löschen und in einem höheren Layer wieder anlegen unter gleichem Namen? Was sehe ich dann?
Dann siehst du die neue Version. Siehst du die neue Version? Ja, noch fürs Recording. Also die Frage war, wenn ich eine Datei lösche und die dann in einem oberen Layer wieder erzeuge, ob mal was dann passiert. Also könnten jetzt sagen, wenn ich ich lege hier ein Whiteout-File für File 2 an und hier lege ich nochmal File 2 an, dann sehe ich das aus diesem Layer im gemergten Directory. Also es wird, ja bitte? Ja, also die Frage ist, kann man es irgendwie erzeugen, dass diese ganzen Änderungen einzeln nicht gespeichert werden? Und die Antwort ist ja, man kann die ganzen Layer auch squashen. Das heißt, da wird einfach alles zusammengepackt und dieser ganze Kladderadatsch, der dazwischen existiert, der ist dann nicht mehr da. Das ist auch teilweise sinnvoll zu machen, während dem Development unpraktisch, weil man dann das Caching verliert. Ja, also die Sache ist, angenommen, ich baue hier meinen Container und hier wird jetzt noch ein bisschen was gemacht, an dem ich permanent rumfrickel, aber die Operation, die den zweiten Layer erzeugt, die ist unglaublich teuer, aber die ändert sich quasi nie. Dann kann ich, und wenn ich die Layers nicht squashe, dann kann ich das immer wieder verwenden. Aber wenn ich dann tatsächlich was ausliefere, ist es unter Umständen sinnvoll, das Ganze auch zu squashen und einfach in ein Ding zusammenzupacken, weil dann verliere ich, dann habe ich diese ganzen Whiteout-Files nicht mehr drin.
Unter welchen Umständen ist es denn sinnvoll?
Also für Größe. Also wann es sinnvoll ist. So ein Squashing von den Layern ergibt tendenziell Sinn, wenn ich Operationen mache, die mir, also was man, warte mal, ich springe jetzt einfach mal auf die nächste Slide, wo wir auch ein bisschen über Dockerfiles reden. Und was man nämlich oft deshalb macht, ist dieses relativ schreckliche Einzeilen-Pattern. Ich installiere irgendwas, dann mache ich irgendwas, was einen Seiteneffekt erzeugt. In diesem Fall mache ich einen SSH-Key. Warum auch immer man das machen sollte, war das Beste, das mir eingefallen ist. Und danach räume ich einfach alles wieder auf. Eben damit, ich brauche wirklich nur diesen Seiteneffekt, wie zum Beispiel, ich erzeuge eine Datei, ich kompiliere irgendwas, aber das, was diesen Seiteneffekt erzeugt, brauche ich nicht. Dann muss ich das in dem gleichen Layer wieder entfernen, damit es in dem finalen Image nicht mehr landet. Jetzt ist nur die Welt halt nicht immer so einfach. Und manchmal muss man halt erstmal einen Teil in meinen Container-Build reinkopieren, dann installiert man irgendwelche Abhängigkeiten, dann kompiliert man ein bisschen, dann kopiert man noch irgendwas rein, dann installiert man noch irgendwas und am Ende räumt man auf. Und wenn man das macht, hat man exakt nichts gewonnen, weil die ganzen Zwischenresults sind immer noch da. Dann würde ich sagen, squash das Ganze einfach zusammen. Oder wenn du irgendwie Dinge verstecken willst. So, ich habe dort zwischendurch dreckige Sachen gemacht und ich möchte nicht, dass die unbedingt am Ende sichtbar sind, weil Docker speichert die einzelnen Operationen auch teilweise ab, dann kann man auch solche Sachen verstecken. Ja?
Ich habe eigentlich gefragt, weil ich auch einen konkreten Anwendungsfall dafür habe. Und zwar haben wir ein Python-Skript oder besser einen ganzen Generator, der uns verschiedene Container für unsere CI generiert. Und wenn er jetzt einen Docker-File schreibt, das ist halt, der printet das mit mehreren Run-Commands und so. Und es wäre ein ziemlich großer Aufwand, dass er das noch mergt und optimiert das File, bevor er es baut. Und deswegen habe ich gefragt, weil es wäre jetzt schön, wenn ich das einfach diese ganzen Layer merge und der liefert dann die Container mit nur einem Layer aus, so dass der Overhead möglichst gering ist, nachdem er die sich gezogen hat, sie zu entpacken und zu machen.
Ja, na dann machst du ein Docker-Build und ich glaube -- squash. Hm. Ja. Und dann kriegst du ein Image mit einem Layer.
Danke.
So, gut. Docker-Files. Weil wir nur noch nicht mehr so viel Zeit haben, gehe ich jetzt mal nicht die ganzen Docker-File-Instruktionen durch. Es gibt die hier in diesem Beispiel vorhanden sind. Die meisten davon sind relativ einfach zu verstehen. Also so Sachen wie from sagt, welches Base Image nehme ich, copy, kopiert mir Sachen rein. So Sachen wie env kann ich Umgebungsvariablen für den Container setzen. Run hatten wir gerade schon. Über Volumes reden wir gleich. Workdir hört sich fancy an, sagt aber nur per Default cd ich in dieses Directory. Das war's. Expose ist ein Hinweis, der sagt, dieser Container möchte gerne über diesen Port reden. Dann gibt es noch wichtig die User-Instruktion, die sagt, als welcher User soll denn der Prozess in diesem Container starten? Ganz wichtig, macht davon User-Add. User-Geco funktioniert immer. Aber wenn es den Geco-User in dem Container, den ihr gebaut habt, nicht gibt, dann schmiert euch der Container beim Start ab. Und dann gibt es noch den Entry Point und CMD, das ist im Prinzip der Prozess, der Entry Point, das ist der Prozess, der PID 1 in dem Namespace wird, in dem dieser Container gestartet wird. Reden wir auch noch gleich drüber. Aber erstmal ein bisschen über Volumes. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wo es noch um das Chroot ging, landen meine Daten irgendwo. Und weil wir gerade über das UnionFS gesprochen haben, wie das jetzt mit einem gestarteten Container funktioniert, könnt ihr euch vorstellen, euer Image ist im Prinzip hier, das ist read-only. Wenn ihr im Container irgendwelche Daten anlegt, landen die in einem mehr oder weniger temporären Verzeichnis. In der Realität möchte man halt irgendwie Dateien auch rein und raus schieben. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder ein Bindmount machen, da nehmt ihr einfach ein Directory, Zum Beispiel sagen wir eben eure Datenbank und ihr bindmountet das in den Container rein. Dann kann der Container darauf zugreifen oder dran schreiben. Und dann gibt es auch noch sogenannte Docker Volumes oder Podman Volumes. Das ist am Ende des Tages sowas Ähnliches. Da stellt euch dann nur eben Docker selber, gibt er dann dem Container einen Ordner, wo er Sachen reinschreiben kann und managt das selber. So, und die Idee ist eben, dass ihr Daten auch zwischen dem Container und der Außenwelt teilen könnt, weil ansonsten habt ihr einen mathematisch perfekt funktionalen Container gebaut, der startet, macht keine Seiteneffekte und endet wieder, und den könnt ihr auch auf ein leeres Shell-Script runter reduzieren. So, und eben das Beispiel aus diesem Bildchen könntet ihr jetzt mit genau dieser Docker-Instruktion machen. So, der Entry Point. Das ist jetzt, falls hier irgendwer mit der Frage reingekommen ist, sind Container sowas wie Mini-VMs? Nein, das klären wir jetzt auch so ein bisschen auf dieser Slide. Und zwar, ein Container ist ein Prozess. Dieser Prozess denkt zwar, er wäre PID1, aber es ist immer noch nur ein Prozess auf eurem System. Der läuft zwar in einem separaten Namespace, aber es ist immer noch nur ein Prozess. Das erklärt auch, wieso, wenn man so wie ich vor keine Ahnung wann sich irgendwann mal angefangen hat mit Containern, dann lief dieses Ding und ich dachte mir so, ja, wie komme ich denn da ran? Kann ich da jetzt rein SSH'en? Das klappt halt nicht, weil das ist auch, es ist halt eben nur ein Prozess. Das Wichtige daran ist, eure Container Runtime startet, schaut sich in dem Image, in die Metadaten, da steht Entry Point ist das und das. Die erzeugt mir dann dieses schöne Union FS, guckt danach, okay, wo ist da mein definierter Entry Point, geht in die Namespaces rein und startet den, und dieser Prozess ist dann PID1. Catch von PID1 ist, PID1 muss sich um Signal Handling kümmern. Und Fun Fact, was kann Signal Handling ganz besonders schlecht? Genau die Shell. Also nehmt bitte, falls ihr mal Container bauen wollt, nicht eine Shell als PID1, weil die Shell leitet meistens nicht so richtig die Signale an Kindprozesse weiter. Alles, was ihr in dem Container startet, wird ein Kindprozess von dem Entry Point. Wenn jetzt euer Entry Point nicht gut hinter seinen Kindern aufräumt, dann wollt ihr vielleicht irgendwann den Container stoppen, und dann kriegt halt PID1 in dem Container, wenn es jetzt Bash ist, kriegt das irgendwann Sig-Term, das möchte sich beenden, aber dann sind da halt noch irgendwie 50 Kindprozesse und die kriegen das Signal gar nicht weitergeleitet, und dann kommt irgendwann die Container Runtime, meistens 10 Sekunden später, und sagt, okay, du machst nichts, Sig-Kill, tschüss. Ist nicht sauber und dauert halt lange. Aber das ist so mit das Wichtigste, was man da beachten sollte. Eben, wenn euer Entry Point ein Shell-Skript ist, macht am Ende ein Exec in euren Hauptprozess. Dann wird nämlich, dann tauscht sich eure Shell gegen euren Hauptprozess aus, und dann funktioniert das Signal Handling wieder besser. Vorausgesetzt, euer Prozess behandelt Signale richtig. Müsst ihr leider machen. So, Networking. Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber per Default benutzt Docker sogenanntes Bridge Networking, was im Prinzip ein NAT ist. Ja, eigentlich nichts mehr. Also wenn ihr einen Container startet, der kann frisch, fröhlich mit der Außenwelt reden, aber wenn der irgendwelche Ports öffnet, dann kann der Container die sehen und niemand anderes. Ist einfach nur dafür da, dass euch Container nicht random einfach alle Ports aufmachen, wie sie gerne hätten, sondern ihr legt das direkt selber fest, welcher Port soll wo landen, oder ihr könnt auch der Container Runtime sagen, ja, sucht ihr einfach einen aus, ist mir egal. Und dann sucht die sich selber einen aus. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, also es gibt auch, man kann auch dem Container genau das gleiche Netzwerk geben, und man kann dem Containernetzwerk auch eine eigene MAC-Adresse geben, eigene IP-Adresse. Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Würde ich sagen, schauen wir uns noch ein paar Best Practices an. Darauf bin ich ja schon relativ viel rumgeritten, dass wenn man nicht sein Image squashen möchte, dann bitte installiert eure Abhängigkeiten, macht den Seiteneffekt und räumt danach wieder auf. Ganz wichtig, Paketmanager wie zum Beispiel Zipper, aber auch andere, schreiben Logfiles und die Logfiles landen dann auch im finalen Image und löscht die einfach. Es braucht keiner zu sehen, was Zipper oder Apt irgendwie gesagt haben. Dann, wenn ihr so einen Entry Point macht, es ist immer ganz schön, wenn man die über Environment Variables, also man kann meistens über Docker oder über Podman kann man Umgebungsvariablen setzen und es bietet sich oft an, wenn man so eine simplere Applikation hat, dass man die über Umgebungsvariablen konfiguriert, weil dann muss man lokal keine Konfigurationsdatei erzeugen und da irgendwie reinmounten, sondern wenn ich jetzt wirklich nur sagen muss, da ist meine Datenbank und das ist der User und das ist das Passwort und gebe ich das über das Environment rüber und dann kann ich das direkt in einem Skript angeben. Und es ist auch schön, wenn man so einen Container startet und man übergibt dem Parameter zum Beispiel eine Shell, dass ich dann auch bitte in der Shell lande, falls ich das Ding mal starten möchte und einfach nur mal drin gucken möchte. Oder falls es zum Beispiel irgendwie so ein Development-Image ist, wo ich nur einen Compiler drin habe, dass der per Default bitte in eine Shell startet. So, Volumes sind nicht böse. Die sind ganz praktisch. Das ist die sind dafür da, dass wenn unbedarfte Nutzer euren Container starten und sie starten sich die Postgres-Datenbank, die schreibt dann irgendwas auf die Platte und dann stoppen sie den Container, löschen ihn. Wo ist denn meine Datenbank? Wenn die auf einem Volume gelandet ist, dann besteht zumindest die Chance, dass die noch irgendwo existiert. Und schon mal, falls ihr gerade erst mit Containern anfangt, merkt euch einfach nur, benutzt für CMD und Entry Point bitte die exec Form. Einfach merken und nicht die Shell Form nehmen, weil die sorgt immer und immer und immer wieder für Probleme. So, wir haben kaum noch Zeit. Daher würde ich jetzt, ich glaube, Kubernetes sparen wir uns heute. Ich würde noch gerne kurz Podman erwähnen. Also tatsächlich erstmal Docker, weil was ich gar nicht gesagt habe, ist, wie Docker funktioniert. Docker ist hat schon immer und ewig so funktioniert. Man benutzt als User einfach das Command-Line-Interface. Aber tatsächlich macht das ganze Heavy Lifting der Docker-Daemon. Der läuft als Root, der hat einen Socket offen und man selber als Benutzer redet über eine HTTP-API mit dem Docker-Daemon und der macht dann das ganze Container-Gestarte als Root. Also das heißt, falls ihr irgendwem Zugriff auf den Docker-Daemon gibt, der hat effektiv Root-Privilegien, FYI. Also macht das nur mit Leuten, denen ihr vertraut. Und Red Hat war relativ zeitnah bei Docker mit dabei, haben dann versucht, mit denen irgendwie zu kooperieren. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Und dann hat Red Hat einen Red Hat gepult und gesagt, wir machen das selber und haben Podman erfunden. Und Podman ist daemonless. Funktioniert ein wenig anders. Also Podman, wenn es einen Container startet, startet es einen sogenannten Conmon. Das ist ein Container-Monitor-Prozess. Der startet dann tatsächlich selber den Container in seinen Namespaces und der Container-Monitor, der wartet einfach die ganze Zeit, wie dieser Container läuft. Und wenn er dann stirbt, wenn der Container dann ausgeht, stirbt, wie auch immer, dann wird er... dann räumt Conmon hinter sich auf. Großer Vorteil ist, braucht kein Daemon und es läuft auch als normaler Benutzer und braucht nicht unbedingt Root-Privilegien. Da gibt es nämlich die Rootless Container. Bisher, was ich halt nicht erwähnt habe, Docker lief und läuft auch standardmäßig immer alles als Root. Das ist prinzipiell nicht schön, weil ich kann halt auch so dreckige Sachen machen wie meinem Container, dem kann ich auch Zugriff auf Dev geben und naja, wenn man in DevMem reinschreiben kann, kann man sowieso alles machen, also das ist effektiv ein lokaler Root-Exploit. Und wenn man das als Non-Root-User macht, dann denkt zwar der Prozess, wie ich vorher mit dem Unshare gezeigt habe, der Hauptprozess denkt zwar vielleicht, er wäre Root, aber es ist immer noch nur der normale Nutzer. Großer Catch von Rootless Container ist halt, Rootless Networking ist eventuell sehr ineffizient und verhält sich teilweise anders. Könnte ich aber vermutlich jetzt auch noch so eine halbe Stunde drüber reden und ranten, weil das hat so ein paar Problemchen. Ja, reden wir noch ganz schnell über Security. Container sind erstmal so sicher wie der Benutzer, der sie startet, weil es gibt immer wieder Container-Breakout-Attacken. Also Container sind nicht per Default extrem sicher. Euer Container-Prozess kann, müsst immer bei eurem Threat Model davon ausgehen, der Container kann genau das Gleiche machen, was ihr machen könnt. Aber, ich hoffe, jetzt kommen nicht die Tomaten geflogen, SE Linux ist, was Container angeht, tatsächlich euer Freund. SE Linux hätte in der Praxis tatsächlich ein paar Container-Breakout-Attacken verhindert. Weil SE Linux, wenn ihr einen Container-Prozess startet, kriegt ihr einen speziellen SE Linux-Label und darf dann auch nur auf speziell gelabelte Dateien, nämlich die, die in seinem Container-Ordnern liegen, zugreifen. Das heißt, falls der ausbricht, ja, herzlichen Glückwunsch, du darfst nichts machen. Tschüss. Ja, dafür muss man halt nur mit SE Linux klarkommen. Und das ist anscheinend ist in der Praxis oft ein bisschen fummelig. So, und dann würde ich sagen wir einfach mal so, wann sollte man denn tatsächlich Container benutzen? Ja, Container lassen sich sehr gut für Cloud-Native-Zeug machen, wenn man irgendwie eine einzelne Binary hat. Es ist super, um andere Distros zu testen, solange man nicht einen Kernel testen möchte. Für einen reproduzierbaren Dev-Test-Environment ist es ganz schön. Und wenn halt das Base-OS nicht wirklich interessant ist. Und wann sollte man sie nicht nutzen? So Legacy-Applikationen lassen sich teilweise sehr, sehr hässlich containerisieren und da bringt es auch wenig. Und ich hoffe, damit entzürne ich niemanden, aber High-Performance-Code würde ich auch weglassen, weil Container bringen immer ein Overhead und das wird man einfach nicht los. Und wenn jede einzelne Instruktion zählt, dann nehmt keinen Container. Und leider ist das Base-OS auch manchmal trotzdem wichtig, vor allem wenn es alt ist. Dann gibt es Probleme. Oder wenn ich halt mit dem Kernel reden möchte. Oder wenn ich Dinge mit einer GPU machen möchte. Kann ich auch aus so einem Containern machen, macht aber keinen Spaß. Ist irgendwie hässlich. So, und weil ich viel lange geredet habe, würde ich überspringen wir Kubernetes. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hinter den QR-Codes gibt es die Slides. Wenn ihr das Repo findet, könnt ihr meinen Commit-Log sehen. Wer noch Fragen hat oder maximal verwirrt ist, könnt Fragen jetzt stellen. Ansonsten findet ihr mich, wie man am T-Shirt unschwer erkennt, am OpenSUSE-Stand. Könnt ihr mich auch noch löchern.
Sind noch Fragen im Publikum? Ein paar wurden ja beantwortet schon. Kurz aufzeigen, dann komme ich mit dem Mikrofon. Ansonsten ist es tatsächlich...
Ja, wegen Podman und den Sub-UIDs. Ich hatte den Eindruck, dass das vielleicht für 10 Nutzer oder so handhabbar ist, diese Sub-UIDs zu fliegen. Also die Sub-UIDs müssen doch wegen Sub-UIDs für Podman. Die Sub-UIDs scheinen ja jetzt, wenn man einige hundert Nutzer hat, möglicherweise nicht gut handhabbar zu sein, wenn ich in Etsy Sub-UID oder so die alle eintragen soll. Wie würde man denn da herangehen?
Einen up-to-date User-Ad haben. Also die neuesten Versionen von den Shadow-Utils, die legen einfach direkt einen Eintrag in die Etsy-Sub-UID rein. Also das, und ich hoffe, sie sind auch clever genug, dass sie da auch keine Ranges festlegen, die irgendwie mit anderen Benutzern überlappen, aber das sollte eigentlich einfach zu lösen sein.
Das ist schwierig.
Aber also inzwischen, also ich weiß, ich hatte vor 5 Jahren hatte ich noch in meinen Ansible Playbooks einen Teil drin, der auch Etsy Sub-UID beschreibt, aber inzwischen ist das nicht mehr notwendig, weil ein User-Ad macht auch direkt einen Eintrag in die Etsy Sub-UID.
Noch eine andere Frage, wie lassen sich denn die Probleme mit dem User-Networking, also mit dem Rootless-Container-Networking beschreiben?
Das Problem ist, Netzwerk-Namespaces funktionieren nur als Root. Das heißt, wenn man wirklich einen, wenn man Netzwerken unter, als unprivilegierter Nutzer mal haben will, muss man den gesamten Netzwerkstack im User-Space laufen lassen. Und dafür, die erste Lösung dafür war per LibSlurp, das kommt vom Cuemu-Projekt, einen ganzen TCP-IP-Stack im User-Space laufen zu lassen und die Kommunikation aus dem Container zwischen Host und Container durch den User-Space laufen zu lassen. Und das gibt einen unglaublich fetten Performance-Hit, weil der Kernel macht das halt viel, viel schneller. Und das ist so das eine Problem. Dafür gibt es inzwischen ein paar effizientere Ansätze, aber soweit ich weiß, also Podman nutzt inzwischen nicht mehr LibSlurp, sondern Pasta. Aber auch Pasta ist nicht so schnell wie nativ. Und ich glaube, vor 2 Jahren gab es auf der DevConf einen Vortrag von einem Red Hat-Ingenieur, der hat irgendwie Netzwerk-Namespaces auch in User-Space reingeschmissen, aber ich weiß nicht, was daraus genau geworden ist. Und es gab noch vom Container-D-Projekt ein richtig wildes Ding. Die haben dann irgendwie so Netzwerk-Socket-Swapping gemacht. Aber das funktioniert auch nur unter Container-D und auch nur, wenn man SE-Linux ausmacht, was tendenziell ein sehr schlechtes Zeichen ist. Und dann hat man halt auch noch, und was ich als so praktisches Problem habe, ist, dass irgendwie verhält sich auch das Rootless-Networking teilweise ein bisschen wonky. Also Container kriegen halt zum Beispiel keine eigene IP-Adresse, wenn man sich darauf verlässt. Die haben halt einfach die sehen dann einfach nur die IP-Adresse vom Host. Einen Rootful-Container, der hat meistens eine eigene IP. Und auch das Port-Forwarding verhält sich irgendwie so, dass das Port-Forwarding wird eingerichtet. Und dann kann ich schon anfangen, damit zu kommunizieren, aber solange die Applikation in dem Container noch nicht hochgefahren ist, landen meine Requests, die ich da reinschicke, einfach im Nirgendwo. Und ich kriege dann nicht mal irgendwie, es ist dann nicht mal so, dass ich irgendwie einen NACK zurückkriegen würde oder ein Timeout, sondern das nimmt die Pakete an, ACK-t die, aber ich kriege einfach keine Antwort. Und das ist, da habe ich auch schon stellenweise rumgeflucht und Workarounds einbauen müssen. Also Container lösen sehr viele Probleme.
Dann, das ist ein vielleicht nicht ganz so schönes Schlusswort für den Vortrag, aber ich denke mal, die Diskussion, du bist ja, wie gesagt, noch zu finden, stehst du auch noch zur Verfügung. Vielen Dank. Nochmal einen herzlichen Applaus für diesen guten Vortrag. Applaus